herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Forever Young, Sounds Like a Melody, Big in Japan. Mit diesen drei Hits hat er sich unsterblich gemacht. 40 Jahre ist es her, dass die Band Alphaville quasi über Nacht berühmt wurde. 40 Jahre, in denen sich musikalisch viel getan hat, auch bei ihm. Aber trotzdem ist er sich und den Songs seines Lebens immer treu geblieben. Und den Fans zum Dank wird das Jubiläum groß gefeiert. Auch hier bei uns, Alphaville-Frontmann Marian Gold. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo.
Marian, wir haben uns eben auf du geeinigt.
Ja.
Eigentlich wolltest du sie sagen, weil du gesagt hast, mit 70 möchtest du nur noch gesiezt werden.
Wollte ich eigentlich, ja. Aber es ist, lässt sich irgendwie schwer durchhalten. Weil man sich an die andere Form so gewöhnt, das fällt dann einfach schwer.
Ja, ich meine, das heißt ja auch nicht, dass man weniger Respekt voreinander hat, ne?
Nee, aber irgendwie muss sich mal was ändern im Leben.
Ja, das stimmt auch wieder. Guck mal, ich hatte eben auch, das war für mich wirklich eine Premiere, dass ich hier im Fernsehen live mit so einer tollen Begleitung, mit so einem Licht singe. Ich war ganz aufgeregt. War es ganz schlimm?
Also eine bessere Begleitung kann man sich nicht wünschen als Carsten.
Das stimmt auch wieder.
Ein hervorragender Keyboarder.
Also der Keyboarder war gut. Über meinen Gesangsleistungen breiten wir den Mantel des Schweigens.
Ich habe ja applaudiert.
Du hast applaudiert. Fand ich auch sehr, sehr, sehr charmant. Hättest du vor 40 Jahren gedacht?
Nein.
Was hast du denn gedacht damals beim ersten Hit?
Gott sei Dank gar nichts, weil sich das keiner vorstellen konnte. Ne? Also wir waren sehr, sehr unerfahrene, also Greenhorns im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten vor 24 Monate vorher vielleicht irgendwie angefangen, überhaupt mit Musik machen, weil es ging auf einmal, weil wir diese Spielzeuge kaufen konnten, so kleine Sequenzer, Rhythmusmaschinen und so weiter. Keiner von uns konnte ein Instrument spielen. Und auf einmal konnten wir mit diesen Instrumentarium irgendwie bewerkstelligen, unsere eigenen Songs zu schreiben. Und das haben wir dann auch sofort gemacht. Also wir haben nicht andere Leute nachgespielt, um rauszukriegen, wie das geht, sondern wir haben das alles für uns selber in Erfahrung gebracht. Und dann, also der zweite Song, den wir geschrieben haben, war Big in Japan zum Beispiel.
Und Melody war aber auch noch, Sounds Like a Melody.
Ja, das kam dann alles so, also wenn wir damals gewusst hätten, dass wir eigentlich einen Welthit nach dem anderen schreiben, aber das wussten wir halt nicht, Gott sei Dank.
Wir rollen das gleich nochmal ein bisschen auf, ja. Wie das alles kam. Das ist ja wirklich eine ganz spannende Geschichte. Du sagst ja immer drei weiße Elefanten, ne? Diese drei Lieder. Nennst du doch drei weiße Elefanten, die euch gelungen sind.
Ja, das habe ich mal gesagt, aber...
Fand ich eigentlich ganz schön, so als Begriff.
Ja, also ich meine, normalerweise steht immer einer im Raum. Aber in diesem Fall sind es dann drei.
Sehen Sie, die laufen die ganze Zeit ums rote Sofa rum, ja. Die drei weißen Elefanten.
Die schweben,
genau. Marian Gold ist zu Gast, Sänger der Band Alphaville. Jennifer D'Souza stellt ihn vor.
Eine Hymne für die Ewigkeit. Gecovert von den größten Stars der Welt. Und bis heute Garant für Gänsehautmomente. Den Durchbruch beschert Marian Gold und seiner Band Alphaville 1984 aber ein anderer Synthie-Pop-Klassiker. Eigentlich kommt Gold aus der Punk-Szene, hat in West-Berlin auf der Straße und in besetzten Häusern gewohnt und wird über Nacht zum Popstar.
Das war wie so eine Art Traum, den du wachst auf und denkst, mein, was war das für ein schöner Traum, ja, und ich will ganz schnell einschlafen und den weiter träumen und das funktioniert meistens nicht, aber in unserem Fall hat es tatsächlich funktioniert, bis heute.
Mit Best-of-Album und großer Deutschland-Tour feiert die Band nun ihr 40-jähriges Bestehen.
Forever Young.
Marian Gold.
Ja, du hast gerade so auch so ein bisschen, du hast so eine gute Selbstironie, aber du bist auch schon stolz auf das, was du geschafft hast, ne?
Na klar. Also, und es war ein Riesenspaß und ist immer noch einer und es ist einfach toll, mit dieser Band, mit dieser großartigen Band zusammen zu spielen. Die besten Sachen in meinem Leben habe ich immer zusammen mit anderen gemacht.
Wie oft hat die Besetzung eigentlich gewechselt? Ist außer dir
eigentlich
noch jemand
nicht so
ganz
richtig, also insgesamt dreimal. Ne? Bis auf die Besetzung des Schlagzeugers. Das war eine sehr riskante Stelle bei Alphaville. Da haben wir irgendwie einige verschlissen. Aber da haben wir den Schlagzeuger, den wir jetzt haben, glaube ich, auch schon seit über 15 Jahren. Und die meisten sind schon seit, also ziemlich genau der gleichen Zeit, 20 Jahren, 25. Also unser Gitarrist ist seit Mitte der 90er Jahre mit dabei.
Ja.
Aber von den ursprünglichen Gründungsmitgliedern bin ich der letzte Mohikaner tatsächlich.
Ja, du bist natürlich aber auch der, den man, ne, du, als Sänger will man dich ja auch gerne sehen. Also wenn du nicht mehr da wärst, wäre es ja schade. Aber jetzt hier 40 Jahre, wir müssen das mal ein bisschen abfeiern. Also es gibt ein neues Album, ein Jubiläumsalbum. Mhm. Das gibt es natürlich auch als Vinyl. Was ist das Besondere daran? Ihr habt ja was für die Fans auch gemacht, ne?
Wir haben so eine Art Pre-Selection von dem gesamten Alphaville-Repertoire gemacht, was wir in 40 Jahren praktisch geschrieben haben und haben gesagt, wir wollen 40 Songs, für jedes Jahr sozusagen einen Song auf dieser Best-of haben. Und das haben wir dann weitgehend den Fans überlassen. Die konnten dann voten, welche Songs aus dieser Pre-Selection dann tatsächlich auf dem Album landen.
Ja.
Das war eine Online-Umfrage, die wir da gemacht haben. Und da waren also für mich tatsächlich auch ein paar Überraschungen dabei. Also wo ich gerechnet hätte, dass...
Ja, was war das zum Beispiel? War das für ein Song?
Ja, das sind eben Songs, die eigentlich, also die nicht so bekannt sind. Und deswegen hat es keinen Sinn, wenn ich jetzt einen Titel sage. Inside Out zum Beispiel oder sonst irgendwas. die sehr, sehr schön sind, aber die, die Leute dann, für die Leute gewotet haben, weil es eben wirklich tolle Songs sind, auch wenn sie nicht so bekannt sind.
Aber dann habt ihr offensichtlich eine sehr stabile und große Fanbase, die wahrscheinlich schon sehr lange auch dabei ist. Ne?
Naja, also da sind immer Fluktuationen und es ist jetzt nicht so, dass das, sagen wir mal, also die Generation ist, die damals angefangen hat, irgendwie Fans von Alphaville zu sein. Aber natürlich ist es so im Mid-Size-Bereich irgendwie. Also die Leute sind, ich bin immer der Älteste sozusagen von allen. Also auch bei Alphaville-Konzerten bin ich meistens der Älteste.
Ja. Du hast mir eben erzählt, dieses Design, das ist auch was Besonderes. Das sind Bilder, die du gemalt hast, ne?
Ja, da sind Skizzen von mir drin. Also das Cover ist eigentlich also ziemlich das ikonischste Cover, was jemals von Alphaville gemacht worden ist, wo wir drei, also da fehlt schon einer von den Gründungsmitgliedern, aber dieses Cover, das ist ein Foto von Sheila Rock, hat einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad. Deswegen habe ich das als Grundmotiv genommen, um diese Best-of, die 40 Jahre Alphaville umfasst, irgendwie zu nehmen. Und das haben wir dann irgendwie verfremdet, beziehungsweise der wirklich formidable Grafiker, der daran gearbeitet hat, hat das dann in diesen Farbkontext gesetzt. Und in dem Album und auch in dem CD-Booklet und so sind alle Leute versammelt, die irgendwie eine wichtige Rolle, eine Bedeutung für Alphaville hatten und die Alphaville auf diesem langen Weg geholfen haben, dass es uns heutzutage überhaupt noch gibt.
Ich kann das einmal sagen, gut, da sieht man ihn, das ist auch sehr schön, die ganzen Fotos von allen, die der Band verbunden sind. Jetzt, ihr geht ja auf große Jubiläumstour. Mhm. Man hat ja, die Fans kennen dann eben alle Lieder, aber es gibt natürlich auch die Erwartungshaltung, dass die Klassiker, die drei, dass die auch gespielt werden. Ist es für euch dann eher lästig oder liebst du es auch, diese drei Songs dann zu spielen?
Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum das lästig sein sollte. Also
es gibt ja Leute, die sagen, ich habe keine Lust, immer die alten Kamellen zu singen.
Ja, aber wir spielen ja nicht den ganzen Abend Forever Young. Also wir spielen, 23, 24 Songs. Und einer davon ist dieser Song. Also die anderen Songs spielen wir genauso oft sozusagen. Ich finde das ja eine sehr, sehr merkwürdige Betrachtungsweise, sich über seine Erfolge zu beklagen, die man hat. Also vielleicht ist es wirklich eine sehr, sehr deutsche Perspektive. Also im angelsächsischen Raum ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass Leute gesagt haben, oh, jetzt müssen wir wieder unsere Hits spielen.
Ja, vielleicht ist das immer an sich selber so ein bisschen rummäkeln, diese Unzufriedenheit. Wir gucken mal, wir haben zwei schöne Videos. Einmal Sounds Like a Melody, also im neuen Gewand. Das habt ihr aufgenommen und auch auf Tournee gespielt, zusammen mit dem Filmorchester Babelsberg. Ja. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Ja, du hast mir gerade erzählt, Marian, das wurde gemacht kurz nach Ausbruch des Kriegs.
Ja, des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Und es gibt eine Stelle da in dem Video, wo die erste Zeile der ukrainischen Nationalhymne auf meine Brust projiziert wird, sozusagen. Und also als Ausdruck der Solidarität, also weil das ist einfach ein unglaubliches Verbrechen, was da passiert ist. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht verstehen wollen.
Ja, gehen die Meinungen ja gerade sehr, sehr auseinander. Das ist auch ein schwieriges Kapitel. Aber wenn man jetzt mal die Interpretation sieht dieser Lieder, die es ja nun schon 40 Jahre gibt, ist dir das auch wichtig, dass du immer wieder neu ansetzt, dass du sagst, jetzt mache ich so ein Filmorchester, also dass du unterschiedliche Versionen auch anbietest, weil du dich ja selber auch immer weiterentwickelst?
Ja, das hing irgendwie eigentlich jahrzehntelang wie so ein UFO über unseren Köpfen, mal sowas zu machen, mit einem Sinfonieorchester zusammenzuarbeiten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die Songs selber, dass sie sehr, sehr viele Antworten geben auf alle möglichen Situationen und dass man die Songs immer wieder in neue Kontexte setzen kann. Das ist auch sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel auch jetzt für die Tour arrangieren wir manche Sachen so ein bisschen um und präsentieren die auf eine vollkommen andere Art. Und das ist also auch für uns Künstler dann eben also spannend zu sehen, wie also was diese Songs uns sagen und wie wir mit diesen Gebrauchsanweisungen sozusagen umgehen.
Wir haben noch das Lied, das ich immer besonders mochte, Big in Japan. Da ist auch ein interessantes Video, weil, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr da früher und heute gegenübergestellt. Gucken wir mal kurz rein. Ja, dieses Zusammenfügen von...
Ja, das sieht gruselig aus.
Aber alle waren ja in dich verliebt damals. Da kann ich mich genau erinnern. Ich habe nämlich in Münster gelebt, als ihr da auch wart, ja. Als das losging.
Und warst du in mich verliebt?
Also auf jeden Fall fand ich dich auch cool. Okay. Das fanden die Mädels immer, du konntest dir doch zu der Zeit damals, konntest du dir doch wahrscheinlich, hattest du an jedem Finger 10 Verehrerinnen.
Ja gut, oder? Das war vorher auch nicht anders.
Ach, das war bevor du berühmt warst, auch nicht anders.
Naja, es war vorher unbefangener, sagen wir es mal so. Ne? Also man schränkt eigentlich so den Umgang in dieser Hinsicht so ein bisschen ein, weil man irgendwie so ein Misstrauen entwickelt, ne? Aufgrund seiner Prominenz. Also aus den falschen Gründen geliebt zu werden oder sonst irgendwas. Also man wird vorsichtiger, man macht dann auch irgendwie vielleicht schlechte Erfahrungen und so weiter. Also... Sagen wir mal, der promiskuitive Aspekt meines Lebens hat eigentlich mehr vor meiner Karriere stattgefunden.
Das ist auch eine sehr schöne Formulierung. Ah, doch, zu den Kindern und zu dieser, dazu kommen, du hast ja 4 Kinder, ne?
7.
Nee, 7 Kinder sogar. Habe ich das richtig recherchiert? 7 Kinder von 4 Frauen?
Ja.
Ja gut, aber das kann da nicht alles vor deiner Karriere gewesen sein.
Nein, es war dann danach. Also nicht nach der Karriere, sondern nach diesem entscheidenden Punkt 1984. Das hat sich einfach so ergeben.
Ja.
Das Leben entwickelt sich so nicht immer so, wie man es erwartet.
Ist ja manchmal so im Leben. Entschuldigung, das ist ja klar. Aber Marian, du wirst ja gleich, Marian wird wirklich für uns hier live gleich Forever Young singen, hier im Studio. Aber vorher gucken wir mal auf Anfang der 80er Jahre. Da hatte ja Marian seinen Durchbruch. Aber davor, bevor er seinen Durchbruch hatte, stand er der Punk-Szene relativ nah. Ende der 70er Jahre schwappte ja die Punk- und New-Wave-Welle von England rüber nach Deutschland und beeinflusste hierzulande viele Musiker. Die Neue Deutsche Welle entstand und Christoph Hemker hat in Hamburg eine Band getroffen, deren Mitglieder 1980 noch aufs Gymnasium gingen.
Gitarre raus, Computer rein, so muss neue Welle sein und es geht ab.
Einfach und cool, die Neue Deutsche Welle. Teil dieser Musikära waren auch die Zimmermänner aus Hamburg. 1980 noch Abiturienten.
Wo bleibt da die Lebensqualität? Und dann gab es ein Schulfest bei uns und dann dachten wir, weil wir eigentlich so die coolsten waren, wie wir fanden, dann lass uns da doch auftreten und wir spielen Ska-Songs, denn die sind so schön einfach.
Und dann haben wir zu diesen Songs, die wir ursprünglich nur gecovert haben, haben wir deutsche Texte geschrieben.
Und irgendwann haben wir angefangen, auch eigene Songs zu schreiben.
Viele sind vom englischen Punk und New Wave inspiriert. Extra Breit, eine der ersten NDW-Bands, stürmt die Hitparaden. Frauen gehen oft voran, wie bei Hansa Plast aus Hannover. Trotz atomarer Aufrüstung, Protest steht nicht im Vordergrund der NDW.
Ich glaube, was den Ausschlag gab, war eine gewisse Gelangweiltheit, weil eigentlich nämlich relativ wenig passierte in den 90er, 70er Jahren. Dieser Kalte Krieg war ja eigentlich so ein relativ statischer Zustand und eigentlich dachte man sich, könnte mal wieder was passieren.
Die Szene ist vielfältig. Punks, Teds und Popper können sich nicht leiden. Viele Bands sind sich nicht grün. Timo Blunk ist auch Bassist bei Palais Schaumburg.
Wir haben zum Beispiel mal auf dem Festival in der Philipshalle gespielt mit DAF, Wirtschaftswunder und Fehlfarben. Und da haben wir uns so darüber, also schon fast geprügelt, über die Reihenfolge, wer zuerst auftritt. Das war keine wirklich brüderliche Szene.
Hier in einer ehemaligen Schlachterei schaut man vorbei, wenn Nobeldiskos und Cafés mal zu langweilig werden. Alles wird gut, heißt der Laden. Mal ganz was Neues. Die fürs Schlachten so wichtige Blutwanne, die Schlachterhaken und der Fleischwolf geben jedem das angenehme Gefühl, seinen Drink an einem wirklich exklusiven Ort zu nehmen.
Der Underground und seine Musiker setzen sich bewusst ab von dem, was die neue deutsche Welle sonst noch so hervorbringt.
Leuten, die jetzt nicht tief in der Musikszene drin sind oder in der Historie, wenn man dem gegenüber erwähnt, neue deutsche Welle, dann fangen sie an zu grinsen und denken an, ich gebe Gas, ich will Spaß und solche Dinge. Damit hatte man natürlich eigentlich nichts zu tun. Das ist Schlagermove oder so, das ist ja so auf dem Level. Und man war ja ernsthaft und man hatte ja wirklich was vor und nicht einfach nur mal so ein bisschen.
Die etwas unbekannteren NDW-Bands, neu aufgelegt, so die Strategie von Tapete Records, dem Label, wo auch inzwischen die Zimmermänner erscheinen.
Einfach ein großes Interesse nach wie vor an dieser Zeit, was natürlich auch wiederum daran liegt, dass die Menschen, die zu der Zeit irgendwie jung waren, jetzt in so einem Alter sind, wo sie eigentlich mehr nach hinten gucken als nach vorne.
Die ehemaligen Punks reichen jetzt ihre Rente ein. Das sind ja alles Boomer. Und insofern sollte man jetzt noch mal schnell aufpassen, dass man die letzten Geschichten noch mal hört, bevor sie alle irgendwo so im Dunst der Senilität verschwinden und die Leute irgendwie plötzlich einen Quatsch erzählen, der nie passiert ist.
Keiner ruft Cornelia an, keiner klingelt an der Tür.
Die Zimmermänner. Sie klingen so authentisch wie vor 44 Jahren.
Dieser Text, ne, der Text ist ja wirklich ikonisch von diesem Lied. Das hast du doch geschrieben damals.
Ja, das haben wir geschrieben in einer Dreiviertelstunde.
Ja.
Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Also Bernd kam rüber mit dieser Musik. Und damals war es noch eine Abtempo-Nummer mit so einem Riff. Und ich war sehr angetan davon. Und ich hatte sofort diese Zeile, Forever Young. Ich weiß nicht, ich hatte den Song von Bob Dylan noch nicht gehört. Rod Stewart, der Song war noch nicht geschrieben zu dem Zeitpunkt. Also sie haben beide auch einen Song namens Forever Young im Repertoire. Und diese Zeile hatte damals, weil die auch so neu war, irgendwie eine unheimliche Faszination auf mich ausgeübt, weil es so maßlos, einfach so was Maßloses hatte. Und da einen Text rumzuschreiben, war eigentlich kein großes Problem. Und ich habe mir eigentlich auch keine besonderen Gedanken über irgendeine konkrete Aussage gemacht. Ich dachte nur, es müsse immer um Dinge gehen, die irgendwie ewig oder die sehr, sehr vergänglich sind. Mhm. Und ich glaube, genau aus dieser Tatsache heraus hat dieser Song diese universale Bedeutung bekommen. Was dazu führt, dass die Leute das Lied also auf völlig widersprüchlichen Events spielen, also auf Geburtstagen, Hochzeiten, aber eben auch auf Begräbnissen oder also der Song hat anscheinend tatsächlich auf all diese verschiedenen Situationen irgendwie eine spezielle Antwort und das war nicht geplant, damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Das ist der Song selber, der das
ja, ist. Ja, ist schon ein ganz besonderes Lied. Ist ja zigmal gecovert worden. Es gibt ja auch, Jay-Z hat eine Version gesungen, Beyoncé hat es, glaube ich, auch gesungen. Also das ist ja schon irre, wie das um die Welt gegangen ist auch. Ihr seid ja auch, das Lied ist ja wieder in den Charts, ne, im Moment. Ja. Also, und dann ist es, geht es ja bei TikTok auch viral. Und das Schöne ist, dass es eine Version gibt, die deine Tochter hochgeladen hat bei TikTok. Und die ist total berührend, finde ich. Die gucken wir uns mal an. Also das hat sie, wie alt ist sie mittlerweile?
26.
26. Ja, ja. Das hat sie hochgeladen, du hast das erst gar nicht mitbekommen?
Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Das war irgendwie so eine Aktion, die irgendwie auch eigentlich nicht so direkt was mit Alphaville zu tun hatte, sondern es war irgendwie mehr so eine private Initiative. Und dann ist es viral gegangen und hat sich extrem verbreitet und dann eben auch diesen Trend auf TikTok ausgelöst.
Ach, das hat, dieses Video hat den Trend auf TikTok ausgelöst.
Ich glaube, ich denke schon, dass das irgendwie einen Beitrag dazu geleistet hat, ja.
Ja, das ist ja toll. Also deine Kinder, deine sieben...
Soweit, wie ich das verstehe. Ja. Also ich verstehe nicht alles, was bei TikTok irgendwie so passiert.
Nee, ich auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Aber es gehen Dinge viral offensichtlich.
Ja, genau.
Wie es kommt, weiß man nicht, ja. Aber irgendwann ist es dann so. Deine Kinder sind auch alle Fans von deiner Musik. Was haben die für ein Verhältnis dazu?
Naja, Fans sind, die sind halt stolz auf ihren Papa. Ne? Irgendwie, ob sie jetzt total auf der Musik von Alphaville stehen, ist, steht auf einem anderen Blatt. Also hören tun sie jedenfalls die Musik von uns schon, aber also Fans sind sie eher von anderen Bands.
Ja.
Das liegt einfach in der Natur der Sache.
Sind die denn auch in gewisser Weise musikalisch oder kreativ in dem, was sie machen?
Ja, kann schon sein, dass sie das sind. Also... Ich finde, Kreativität ist jetzt nicht, es ist nur ein Merkmal irgendwie, was man erwerben kann, um ein glückliches Leben zu führen, aber es muss nicht sein. Also Leute, die keine kreative Ader haben, können auch ein sehr glückliches und erfülltes Leben führen. Ich denke sogar eher, dass man, wenn man kreativ ist, dass einen das oft in ziemliche Bedrängnisse führt. Also dass es gar nicht so positiv sich auswirkt aufs Leben, wenn man ein kreativer Mensch ist. Also wenn man sich ja auch mit Problemen beschäftigt, vielleicht selber auch Probleme hat, deswegen auch kreativ ist. Und also da hängen eine Menge Dinge dran, die die man jetzt nicht unbedingt als positiv bezeichnet. Mhm. Also ich hoffe, dass meine Kinder alle glücklich werden in ihrem Leben. Und wie sie das machen und anstellen, irgendwie so lange wie das auf guten Füßen steht, irgendwie ist mir das vollkommen egal, was es ist.
Das ist auch eine gute Haltung, finde ich. Aber was du gerade über Kreativität gesagt hast, ist, also hätte eine Anmoderation sein können für den nächsten Beitrag. Künstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, die auf den Erfolg noch warten, die haben ja wenig Geld für Probenräume, für Ateliers oder für Ausstellungsflächen. Und in Aurich, da hatte ein Verein die Idee, leerstehende Läden in der Innenstadt zu nutzen und durch Kunst wieder zum Leben zu erwecken. Dimitri Paul hat sich das Konzept mal angesehen.
Wechselnde Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und noch viel mehr. Kunst halt. Temporärer Zwischenraum heißt das Projekt und befindet sich am Rande der Innenstadt des ostfriesischen Aurich.
Zu Beginn war hier ein Möbelhaus. Das sieht man auch noch, wenn man in der ersten und zweiten Etage sich befindet. Danach war hier noch mal ein Discounter drin. Und danach war Leerstand.
Für die Läden hat es sich nicht gelohnt. Der Ansatz des Zwischenraums?
Unser Ziel ist von Anfang an gewesen, dass wir so ein kleines Gegenmodell zum allgemeinen Kunstbetrieb sein wollten. Das heißt also, hier können Künstlerinnen und Künstler ausstellen, ohne dass sie irgendein Zeugnis abgeben müssen, dass sie einen Namen haben oder dass sie schon ausgestellt haben.
Die Räume kann der Verein nutzen, solange kein Investor rein will. Denn wie in anderen Städten muss auch die Auricher Innenstadt um das Überleben kämpfen. Hier gibt es derzeit etwa 10% Leerstand.
Da ist so ein Konzept wie der Zwischenraum. ein gelungenes Konzept, was natürlich sehr viel Lauf anzieht, immer wechselndes Publikum auch und insofern auch den Straßenteil auch schon belebt insgesamt.
Der aktuelle Deal mit der Stadt: Miete muss nicht gezahlt werden, nur die Nebenkosten, etwa 500 Euro pro Monat. Und zwar für 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und noch weitere Stockwerke für Lagerflächen und mehrere Ateliers. Klaus Kleen hat eines davon. Auch draußen, rund ums Gebäude, gibt es Kunst. Und nur zwei Häuser weiter die Sommergalerie. Kunstschaffende können sich hier günstig für einen Monat einmieten.
Ich finde es erstmal großartig, dass ich hier ausstellen kann, weil die Bilder habe ich sonst viele zu Hause hängen. Aber zu Hause hat man halt einfach nicht so viele Leute, die durchs Wohnzimmer laufen. Und es kommen viele vorbei, die einfach reinkommen und nettes Feedback geben.
Und das ein oder andere Bild wird auch verkauft. Wie auch im Hauptausstellungsraum. Neben der Kunst passiert hier aber auch noch mehr.
Dieser Verein hat sich doch zu einem sozialen Treffpunkt entwickelt. Das heißt, es geht weit über die Ausstellung hinaus. Wir haben viele Veranstaltungen, aber auch zu den ganz normalen Öffnungszeiten kommen Leute. Hier steht über Kaffee auf dem Tisch. Und es geht darum, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, Ideen zu entwickeln.
Der Nutzungsvertrag mit der Stadt geht von Monat zu Monat. Sicher nicht ganz einfach.
Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich Teil dieses Projektes, dass wir das Ende nicht voraussehen können. Und das macht es eben auch so spannend, ne? Also wir nennen uns ja temporärer Kunstraum. Als wir 2018 begonnen haben, hat sich niemand vorstellen können, dass das mal 6 Jahre werden. Ende offen.
Ein Investor ist wohl gefunden. Wann der einziehen will, ist unklar. Und dann geht es für den Zwischenraum vielleicht in einen anderen Leerstand.
Und sie ist einfach...
Marian, ist eine gute Idee, oder? Solche so leerstehende Räume.
Finde ich toll.
Ja, finde ich auch. Du bist ja damals in den 70ern, habe ich es eben schon kurz angedeutet, warst du ja in Berlin und gehörtest du auch zur Hausbesetzer-Szene?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin 75 aus der Bundeswehr rausgeflogen.
Also, weil du dich nicht konform verhalten hast, oder?
Ja, ich hatte Ärger. Ziemlich viel Ärger. Bin dann irgendwie da vorzeitig entlassen und dann irgendwie in West-Berlin gestrandet. Also ich bin mit dem Zug von Plön, da war meine Kompanie stationiert, irgendwie nach Hannover und dann wusste ich jetzt nicht, stand zu dem Zeitpunkt nicht auf besonders guten Fuß in meiner Familie, wo ich jetzt hin soll. Hab gesagt, okay, ich nehme den nächsten Zug, der auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig abfährt, und das war der Zug von, ich weiß nicht, Paris, Warschau. Und in West-Berlin musste ich halt raus, ne, weil das, zu dem Zeitpunkt konnte man nicht weiter als Westi.
Ja, ja.
Und dann stand ich da mit meinem Seesack am Bahnhof Zoo und hatte keinen Durchblick, was jetzt als nächstes passiert. Und habe da gleich ein paar Leute getroffen, die mir dann erzählt haben, wie in West-Berlin so der Hase läuft. Und es war natürlich... weil ich keinen Job hatte und meine Kumpel, die ich dann da in dem Zeitraum kennengelernt habe, auch nicht, ging es halt wirklich im Winter ums nackte Überleben. Man musste gucken, wo man irgendwie bleibt. Und also wir haben teilweise eben dann auch in diesen besetzten Häusern gewohnt. Mhm. Waren aber jetzt politisch, das muss ich wirklich sagen, nicht so angetatscht von dieser Szene. Ne? Dieses Kompliment kann ich mir selber nicht machen.
Aber es war eine aufregende Zeit, die 70er in Berlin. Da war ja auch David Bowie. Hat er nicht auch in Berlin gelebt?
Ja, ja. Und das war natürlich mein absolutes Idol. Ich bin überall hingegangen, wo mir gesagt wurde, dass er sich aufhält da. Aber ich habe ihn zu der Zeit persönlich nicht getroffen.
Mhm. Du hast gerade deine Familie erwähnt, dass das Verhältnis dann nicht so gut war zu der Zeit. Waren deine Eltern, die hatten ja einen Heizungssanitärbetrieb, glaube ich.
Klimatechnik.
Klimatechnik in Herford. Waren die enttäuscht davon, dass du nicht das übernehmen wolltest? Oder wie kam das?
Ja, mein Vater war da sehr enttäuscht darüber, ja.
Und dann bist du abgehauen und du hattest aber doch schon als kleines Kind offensichtlich, als kleiner Junge, hattest du doch schon ein Faible für Musik. Ich habe gelesen, du hast immer so gerne Klassik gehört, ja, weil dich das so gerührt hat.
Also ich habe in erster Linie deswegen Klassik gehört, weil im Radio nichts anderes lief zu der Zeit. Also Ende der 50er, Anfang der 60er lief eigentlich nur deutscher Schlager und Klassik. Und also deswegen meine Helden waren Freddie Quinn, den fand ich ganz toll. Der war stark und schön und sprach 20 verschiedene Sprachen und hatte irgendwie Lieder wie, sie hieß Mary Ann und all sowas.
Heißer Sand, oder? Ist offen.
Und das ist Heißer Sand und ein verlorenes Land. Das ist eine weibliche Sängerin. Ich komme jetzt aber nicht
auf den Namen. Ach, ich dachte, das war offen. Dann habe ich mich vertan.
Und irgendeiner griechischen Sängerin war das. aber es gibt so ein ähnliches, also textlich so ein ähnliches Lied von Freddie auch. Und und wir hatten dieses alte Röhrenradio bei uns in der Wohnstube stehen. Und ich war total fasziniert von diesem blühenden grünen Auge. Und wenn man da, also in dem Drehschalter dann irgendwie durch diese ganzen Städtenamen, die da aufgeführt waren auf dem Display, irgendwie, wenn man da so durchging, dann hörte man diese atmosphärischen Störungen, dann fremde Stimmen und Sprachen. Und dann kam hin und wieder eben auch klassische Musik. Und die fand ich tatsächlich wunderschön. Bis mich meine Mutter dann einmal weinend vor diesem Radio fand und gesagt hat, was machst du da? Warum weinst du? Ja, die Musik, die ist so schön, habe ich gesagt. Ich war irgendwie 5 oder 6 Jahre alt. Und dann hat mir meine Mutter verboten, klassische Musik zu hören. Also normalerweise war es zu der Zeit so, dass den Jugendlichen verboten wurde, Rock'n'Roll zu hören. Ich durfte Rock'n'Roll hören, aber keine klassische Musik.
Ja, weil sie das wahrscheinlich, es hat ihr leid, dass du das...
Sie wollte nicht, dass ich...
dass du weinst.
Genau, das will man ja als Mutter nicht.
Und als du dann so erfolgreich wurdest, du hast es ganz am Anfang schon erzählt, von Berlin dann nach Münster und dann kam das ja mit Forever Young, mit Alpha Will. Haben denn deine Eltern da den Erfolg zu schätzen gewusst, vor allen Dingen auch dein Vater? Fanden die das dann gut, wie du dich entwickelt hast?
Nein, eigentlich nicht. Also mein Vater fand das überhaupt nicht gut.
Warum nicht?
Weil das nicht das war, was er sich vorgestellt hatte. Der Lebensweg, den er für mich vorgesehen hatte, war ein völlig anderer. Und, also ich habe dafür Verständnis. Also man muss eben auch berücksichtigen, aus was für eine Generation mein Vater kam. Also einerseits irgendwie also geprägt als Unternehmer und so, aber eben auch aus dieser völlig kaputten Kriegsgeneration. Deswegen war das nie jetzt, also im späteren Zeitabschnitt dann irgendwie ein Problem zwischen uns. Da wurde einfach nicht drüber geredet, aber mein Vater hat nie irgendwie Musik von uns gehört oder wäre mal auf ein Konzert gegangen oder so. Das hat er nicht gemacht.
Na gut, ja, war eine andere Zeit, war einfach eine andere Generation.
Ja,
genau. Wir müssen noch jemanden ehren, den ich auch, also finde ich auch wirklich ganz toll, habe ich ganz großen Respekt und Bewunderung für. Er ist ja einer der ganz großen Künstler Deutschlands, Peter Maffay. Vor wenigen Tagen ist er 75 geworden. Für ihn ein Grund, sich von der Bühne zu verabschieden, jedenfalls von der ganz großen. Keine Stadionkonzerte, keine Touren mehr. Dem Filmemacher Andreas Heinecke und einem NDR-Kamerateam hat er aber gestattet, ihn vor seiner letzten großen Tournee exklusiv zu begleiten. Dabei ist ein sehr einfühlsames Porträt entstanden, das dem Musiker und Menschen Maffay zeigt, wie man ihn vorher vielleicht nicht so kannte. Antje Althoff mit einem Vorgeschmack.
Backstage, kurz vorm Auftritt. Draußen im ausverkauften Stadion in Leipzig warten 40.000 Fans. Mit der Harley auf die Bühne, mit Vollgas ins Konzert. Seinem letzten Großen.
Ich finde das jetzt absolut rund zu sagen, nach 55 Jahren Überholspur sind jetzt auch ein paar Nebenstrecken mal dran.
Peter Maffay. Passend zu seinem 75. Geburtstag will er kürzer treten. Mehr Zeit für die Familie haben, vor allem seine kleine Tochter.
Ich bin ein später Papa. Ich habe ein ganz kleines Zeitfenster und ich will das ganz intensiv ausfüllen. Wenn ich das nicht mache, verpasse ich eine Chance. Und das ist nicht die vorletzte, sondern wahrscheinlich die letzte.
Ungewöhnlich offen erzählt Maffay aus seinem Leben. Spricht über Glück und Gefühle, Fehler und späte Reue. Sohn Jahres kam oft zu kurz. Heute, der 20-Jährige macht inzwischen selbst Musik, ist das anders.
Ich bin unglaublich froh darüber, dass die Zeit, die ich versäumt habe, mit ihm zu verbringen, durch meinen Egoismus, durch meine Eitelkeit, durch meinen Ehrgeiz, oder dass dieser Umstand ein bisschen korrigiert wird, dadurch, dass wir jetzt zusammen sind.
Noch nie hat Peter Maffay ein Kamerateam so nah an sich herangelassen. Nimmt es mit nach Rumänien, wo er mit Familie auf Spurensuche geht. Er besucht sein Elternhaus, die alte Schule. Und natürlich blickt er auf seine Anfänge im Schlagerbusiness.
Ist alles, was ich habe, auf der Welt.
Eben nicht okay. Und er blickt auf die Brüche in seinem Leben.
Ich habe eine Zeit lang sehr exzessiv gelebt. Ich habe gesoffen wie ein Loch. Und in dem Zustand, und das hat jahrelang angehalten, in dem Zustand Ziele zu erreichen, heißt, dass man andere, die das nicht tun, belastet mit dem eigenen Zustand.
Schonungslos zu sich selbst und oft auch zu anderen. In 90 Minuten Film ist ein intensives, warmherziges Porträt entstanden, das den Mann mit der markanten Stimme als liebevollen Familienmenschen und extrem ehrgeizigen Künstler zeigt. Als engagierten Bürger, der den Mund aufmacht und sich mit seinen Stiftungen vor allem für benachteiligte Kinder einsetzt. Über allem aber steht die Musik.
Musik zuzulassen im Leben bedeutet immer, eine Sprache zu beherrschen, die allgemein gültig ist.
Er beherrscht sie. Maffay. Heute Abend um 20.15 Uhr hier im NDR Fernsehen.
Kannst du das nachvollziehen? Ich meine, du bist ja auch 70. Kannst du nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, jetzt schalte ich mal einen Gang zurück, mach weniger? Du bist ja noch sehr viel unterwegs, ne?
Ja, es ist durchaus ein legitimer Gedanken, irgendwie mit 70 irgendwie sich zu überlegen, für mich war 70 auch, also 30 zum Beispiel war für mich irgendwie jetzt nicht so das Ding, dass ich darüber nachgedacht hätte, okay, ich bin jetzt 30, ich bin jetzt erwachsen oder sonst irgendwas. Oder 40, 50, 60, das waren alles irgendwie so Abschnitte, wo ich mich eigentlich immer gleich gefühlt habe. Aber als ich jetzt im letzten Mai 70 geworden bin, das war schon irgendwie ein Game Changer für mich. Also da habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel, du kaufst dir einen Hund und möglicherweise überlebt er dich.
Das stimmt, die werden ja ganz alt.
Ja, das ist, ne, die werden 15, 16 Jahre alt, ja. Bei guter Pflege oder sowas. Und zum ersten Mal bist du in der Situation, ne, dass es irgendwie zumindest rein, sagen wir mal statistisch, eine Möglichkeit ist.
Ja.
Und dann denkst du, okay, mein Gott, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich mit der Zeit, die ich noch habe? Und ich habe mir mein ganzes Leben lang keinen einzigen Gedanken darüber verschwendet, irgendwie, was ich in der Zukunft machen werde oder sowas. Für mich war immer die Gegenwart irgendwie das. Jetzt war das Entscheidende und das war es ja noch bis vor einem halben Jahr.
Mhm. Ja, das ist interessant. Also ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Und was ich vor allen Dingen auch spannend finde, dieser Song. Also das im Zusammenhang mit diesem Lied, mit diesem Forever Young. Weil das Lied ja auch so ein bisschen, hat ja auch diese Stelle, Do you really want to live forever? Also eigentlich hast du damals ja schon so ein bisschen relativiert. Will man wirklich immer jung bleiben? Und dass das jetzt, wo du älter bist, noch eine ganz andere Bedeutung für dich kriegt, finde ich interessant.
Naja, das ist also, dieser Wunsch ist ja vollkommen bescheuert, ne? Forever young zu sein, ist ja das ist ja keine Option.
Ja, schade, das war leider das Schlusswort.
Okay.
Wir können noch stundenlang weiter reden.
Sendung ist leider
vorbei, genau. Also morgen haben wir auch wieder eine Sendung. Morgen kommt Peggy Elfmann, Autorin, spannendes Thema Alzheimer. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, Mario.
Danke, tschüss.